Euch schwirren Ideen im Kopf, mit denen ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt? Oder ist eure Gründung sogar schon konkret in Sicht?
Dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Unter dem Namen Gründung in Sicht sprechen wir hier regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Hamburg.
Wir fragen sie, was gut lief und was eher schlecht. Wir wollen wissen, welche Hürden sie beim Gründen überwinden mussten und was sie an ihrer Selbstständigkeit so richtig gut finden.
Außerdem werden wir uns Experten vors Mikro holen, um für euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründung zu bekommen.
Wir, das ist die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wir beraten und begleiten Gründerinnen und Gründer und das seit 25 Jahren.
Hallo, ich bin Julia Penkert und ich freue mich, dass Judith Glatzer von Milkmade Ice Cream heute bei uns zu Besuch ist. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Judith, du bist studierte Sozialpädagogin und hast mal beim Film gearbeitet. Aber seit gut 4 Jahren dreht sich bei dir eigentlich alles um das Thema Eiscreme. Neben einer Eismanufaktur und einem Eiscatering für Gastro und Veranstaltung hast du jetzt seit März diesen Jahres auch deinen ersten eigenen Eisladen in der Eppendorfer Landstraße hier in Hamburg. Wie kam es zu dieser Wendung und zu deiner Gründung?
Genau, also den Laden habe ich jetzt seit März und das war eigentlich schon immer so ein Herzensprojekt. Also ich hatte schon lange Lust auf einen Eisladen und wollte immer einen, aber aus verschiedenen Gründen, vor allem auch finanziellen am Anfang, hat sich das nie ergeben. Und auch eine passende Location zu finden, da war ich auch ein bisschen wählerisch, sagen wir es so. Genau, im März ergab sich das dann, Anfang des Jahres, und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie, jetzt müssen wir zuschlagen, und dann habe ich den genommen und eröffnet und bin darüber auch ganz glücklich.
Aber auch so diese Wendung vom Studium hin dann zum Eis überhaupt, also auch zu der Eismanufaktur, so wie du am Anfang gestartet bist, wie kamst du dazu?
Ich habe während des Studiums in einem Eisladen gejobbt und das hat mir total viel Spaß gebracht. Da habe ich das dann auch gelernt, wie es funktioniert, wie man es herstellt, und habe mein Studium beendet und bin dann, wie gesagt, im Film gelandet, was auch eine schöne Erfahrung war. Aber ich habe immer gemerkt, ich brauche was Praktisches. Ich brauche irgendwas, was ich neben dem Bürojob machen kann. Ja, dann hat es mich wieder zurück in den Eisladen geführt und den habe ich dann geleitet, weil die damalige Besitzerin schwanger war. Und danach habe ich gedacht, so, jetzt muss ich jetzt Vögelchen fliegen lernen und muss was Eigenes machen. So. Und habe schnell gemerkt, dass es für mich schwierig ist, im Angestelltenmodus zu sein und dass ich diese Freiheiten für mich brauche. Und dann habe ich es gegründet und halt noch relativ klein am Anfang und gedacht, lieber langsam, aber stetig wachsen, als irgendwie am Anfang zu groß. Weil ich, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich eine Ahnung hatte, worauf ich mich da einlasse. Und niemals gedacht hätte, dass ich jetzt zum Beispiel hier sitze oder einen Laden habe. Also es war eher so, mal gucken, was es wird.
Gab es da so irgendwie so den einen Schlüsselmoment oder so auslösenden Impuls, bei dem du gesagt hast, so jetzt wirklich, jetzt mache ich das und ich traue mich und ich ziehe das jetzt durch?
Ja, es war so ein bisschen, als ich merkte, dass ich in dem Laden, wo ich arbeitete, nicht weiterkomme. Also es war quasi zu Ende, ihn zu leiten. Das war das Größte, also die höchste Stufe, die ich hätte erreichen können. Und dann habe ich gedacht, nee, nicht mit Mitte 20 oder Ende 20, das ist jetzt, kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und dann war es so ein bisschen auch so ein Trotzimpuls, glaube ich, dass ich dachte, nee, das muss jetzt was Eigenes werden. Und dann habe ich gedacht, das muss es jetzt sein. Und dann habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch durchziehen. Und da habe ich natürlich oft auch gezweifelt und dachte, oh Gott, war das jetzt wirklich richtig? Oder gehe ich doch zurück? Und nee, ich glaube, das war so der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, das reicht mir einfach nicht.
Wie bist du dann weiter vorgegangen, um dann so richtig durchzustarten? Hast du dir irgendwie Unterstützung, Beratung von außen gesucht?
Ja, ich war einmal bei der Handelskammer und hatte da so ein Gespräch zur Existenzgründung. Am Anfang hatte ich auch noch eine Partnerin mit im Boot. Und da war es schwierig, mit einem Kredit den für beide zu bekommen, weil es bei ihr nicht so funktionierte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es ohne finanzielle Unterstützung. Und haben dann, also ich durch meine Eltern, finanzielle Unterstützung bekommen zu Anfangs. Aber wir wirklich ganz klein gestartet. Also mit dem umgebauten Pferdeanhänger starteten wir dann. Und haben den selber umgebaut. Das hat auch 3 Monate gedauert und uns so langsam nach vorne gekämpft.
Also dann seid ihr mit so einem umgebauten Pferdewagen durch Hamburg getourt und habt dann mobil euer Eis verkauft? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, also das war, hatten wir auch gehofft, aber das ist schwierig hier in Hamburg mit den Genehmigungen. Also man darf nicht einfach irgendwo stehen, sondern wir haben dann angefangen, einen Flyer zu verteilen und dann für viele Veranstaltungen wurden wir gebucht. Und da wir beide vorher auch ganz gut vernetzt waren durch die Jobs, war das ganz praktisch. Dadurch sind wir auch an Firmen rangekommen oder an Catering-Firmen, die wir von den früheren Jobs kannten. Und genau, ich hatte dann ein, zwei Catering-Firmen, die mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben und dann immer bei Großveranstaltungen oder bei großen Firmenveranstaltungen mit angeboten haben. Und die Kunden haben es tatsächlich dann auch mit gebucht. Und am Anfang auch so Veranstaltungen in Hamburg, die man hatte ja immer diese Foodtruck-Veranstaltungen, da haben wir dann uns auch mal mit hingestellt.
Ja, cool. Ja. Nutzt ihr den auch heute noch? Oder?
Eher nicht. Ich glaube, der Trend ist so ein bisschen zurückgegangen und jetzt durch die Corona-Phase ist es eher alles ein bisschen schwieriger geworden. Und Eis ist auch ein schwieriges Produkt tatsächlich für so eine Veranstaltung abends. Also wenn gutes Wetter ist, dann essen die Leute abends Eis. Aber in Hamburg ist das ja leider eher selten. Und dann ist, glaube ich, nach Burger und Pommes, die sie da essen, eher Schluss. Leider.
Du hattest es eben schon erwähnt. Zum Start der Gründung wart ihr noch zu zweit. Also du hast zusammen mit einer Partnerin gegründet. Wie war das dann, als die dann ausgestiegen ist? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Oh, das waren gemischte Gefühle tatsächlich. Ich glaube, weil sie war auch oder ist eine Freundin. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn man, also für mich war es am Anfang schwierig, Beruf und Vergnügen oder Freundschaft und Privates so zu mischen. Als sie ausstieg, war es für mich erstmal ein schwieriges Jahr. Also es war 2018. Seit 2018 mache ich es alleine. Genau, und das war, ich glaube, das anstrengendste Jahr, das ich hatte bis dahin, weil das war auch das erste Jahr, wo es richtig fruchtete. Also sie stieg aus und danach kamen die guten Aufträge und das war für mich natürlich dann irgendwie doppeltes Handling so. Und auf der anderen Seite war es für mich auch eine Erleichterung. Also ich fand es gut, wieder alleine verantwortlich für was zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ich muss jemanden noch mitziehen. So, deswegen ist das für mich unterm Strich die beste Entscheidung gewesen.
Wie hast du dich da so neu organisiert?
Ich habe mir erstmal ein Büro dazu gemietet tatsächlich. Also ich hatte nur eine Produktion und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Ich muss jetzt irgendwie auch mal ein Büro haben. Und das hat gut funktioniert und da habe ich mir richtig Bürozeiten eingeteilt. Ich habe mal über den Tellerrand geschaut, mir ein bisschen mehr Ruhe gegeben im Winter. Geschaut, was sind andere finanzielle Mittel, wie kann man mehr Geld reinbekommen, was kann man besser machen, wo kann man sein ganz banal seinen Wareneinkauf reduzieren, wie kriegt man was besser hin, was für Personal brauche ich eigentlich. Also da fing ich quasi gefühlt an, zum ersten Mal zu denken, wie jemand, der sich selbstständig gemacht hat. Also vorher war das so ein bisschen gucken, was morgen kommt und so ein bisschen juhu, immer mal ein Auftrag, aber nichts war kalkuliert, nichts war, hat irgendwie Hand und Fuß. Und 2018 bis 2019 habe ich gebraucht, mir mal ein Bild darüber zu verschaffen, wo das eigentlich hinführen sollte. Na, das hat gedauert.
Du sagtest eben auch einmal, diese Vermischung von Freundschaft und dann gemeinsam arbeiten und dass das ja für dich irgendwie auch eine große Herausforderung war. Mittlerweile mit Eismanufaktur und jetzt auch noch dem eigenen Eisladen brauchst du natürlich auch schon eine Mannschaft, mit der du einfach auch zusammenarbeiten kannst und die dich unterstützt. Wie bist du da vorgegangen? Wie recruitest du? Ist das so auch dann doch wieder Freunde und Freunde von Freunden oder hast du jetzt wirklich auch dann richtig Anzeigen geschaltet und dir dein Personal gesucht?
Ja, ich habe gedacht, ich mache das so. Ich habe gedacht, so, ich trenne das jetzt ab jetzt strikt. Und da habe ich gemerkt, dass ich das eigentlich auch gar nicht will, dass ich eigentlich super froh bin, wenn ich irgendwie Freunde und Familie um mich rum habe und auch täglich bei mir im Geschäft, weil ich kann, wenn ich sehr unter Strom bin und wenig schlafe, was mit diesem Job leider irgendwie einhergeht, können meine Laune auch manchmal nicht ganz so positiv sein. Und wenn ich dann Leute um mich habe, die mich kennen, können die das besser einschätzen. Deswegen habe ich glücklicherweise zwei riesen Glücksgriffe gelandet. Also einmal eine, die ich auch nicht vorher kannte. Die kam über eine Bekannte und über die bin ich ganz glücklich. Die ist jetzt meine Festangestellte und ich habe aber direkt am Anfang gemerkt, das passt mit uns und über Ecken kannten wir uns auch. Dann habe ich noch einen zweiten Festangestellten, das ist ein guter Freund von mir, der sich jetzt von seinem alten Job eine Auszeit gönnt. Genau, den habe ich und dann habe ich so 450-Euro-Kräfte und das sind meistens Freunde von mir, weil mir dadurch, wenn man sagen kann, Corona wirklich in die Karten spielte, weil so viele dann auf Kurzarbeit gesetzt wurden oder halt einfach mehr Zeit hatten. Und dadurch habe ich einfach jetzt ein Team, das zum einen älter ist, also irgendwie ganz gutes Verantwortungsgefühl auch oft haben für viele Sachen, oft mitdenken und viele mich auch schon die letzten Jahre mal begleitet haben im Anhänger, in der Produktion und die kennen das, die können Kaffee machen, die können Eis bedienen, die wissen aber auch, was steht dahinter? Und deswegen ich bin unglaublich glücklich mit diesem Team. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, und wir sind jetzt mit mir 8 Leute. Also
ja, super, das ist ja schon eine Mannschaft, ja.
Ja.
Aber du hast ja auch Eismanufaktur, Eiscatering und dann noch den Laden. Wie sieht dann so eine Woche bei dir aus? Oder einfach auch nur ein Tag, wenn du mal einen exemplarisch rausgreifst?
Ja, also meistens bin ich morgens in der Produktion. Da starte ich meistens zwischen 6 und 7. Und um 12 macht der Laden auf. Bis dahin ist im besten Fall das Eis schon fertig. Dann entweder ist jemand von meinen Leuten im Verkauf oder ich. Und dann ab nachmittags habe ich dann noch mal ein paar Stunden für Büro und Anrufe und E-Mails. Die nehme ich mir raus. Und ich habe dann angefangen, mir irgendwann eine Grenze zu setzen, dass es nicht länger als 12 Stunden sind, die ich in dem Laden bin. Und darauf achten auch die anderen sehr penibel. Das heißt, ich kriege dann auch gerne mal nach 11,5 Stunden einen kleinen Wink, so, jetzt mach dich langsam Feierabend bereit, weil sonst verzettelt man sich. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, aber das klappt ganz gut mittlerweile. Ja, und irgendwas ist immer, also man hat immer irgendwelche Anrufe, die reinkommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Oder deswegen ist es immer, es ist auf jeden Fall jeden Tag ein spannender Tag. Und ja, aber es ist schon ein großer Ausgleich zwischen körperlich Eis produzieren, auch den Kontakt zu den Kunden nicht verlieren, das ist mir auch ganz wichtig, und aber auch mal sich auf den Hosenboden setzen und diese ganzen, das ist überhaupt nicht meine Stärke, das Büro halt zu machen. Das, der Anteil ist ja noch zu klein, den muss ich auf jeden Fall erhöhen.
Ich war neulich selbst tatsächlich mal bei euch im Laden. Ach, und war schön. Ganz fasziniert von dieser schwarzen Eiswaffel. Ich habe mir dann dazu auch noch die schwarze Vanille ausgesucht und hatte dann wirklich so eine komplett monochrome Eistüte irgendwie in der Hand. Was ist das Besondere oder was ist das Geheimnis hinter dieser schwarzen Tüte? Magst du das vielleicht verraten? Und was ist so generell das Besondere an eurem Eis?
Ja, also an der schwarzen Waffel, die hat, das habe ich auch mal so aus Gag eigentlich nur geholt für ein Catering, das ich hatte. Die habe ich entdeckt, das ist eine Bäckerei in Mitte Süddeutschland sitzen die und die färben die Waffeln mit Aktivkohle ein. Und dann habe ich gedacht, das sieht ja lustig aus, das machen wir jetzt auch mal ins Eis. Und deswegen machen wir es auch mit ins Eis. Also es hat jetzt keine Nebenwirkung, die Dosierung ist auch relativ gering. Aber wir haben irgendwie überlegt, gibt es irgendwas, womit wir uns abheben können? Und irgendwann stand ich dann im Lager und dachte, ja, wir haben die schwarzen Waffeln, wollen wir die nicht einfach immer nehmen? Und dann waren wir am Anfang so, wissen wir nicht, ob die Leute das annehmen, ob die das möchten. Und dann haben wir gedacht, wir versuchen es einfach mal. Und ja, jetzt kommt es echt gut an. Damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Alternativ wären wir wieder umgestiegen auf die normalen. Aber das klappt ganz gut.
Und was ist so das Besondere an eurer Eiscreme und an der Herstellung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was auch viele machen, also wir nehmen auch regionale Zutaten. Wir verwenden die Reibbruchmilch. Das Gute daran ist, dass das zum Beispiel in 3-Liter-Kanistern kommt. Das heißt, wir haben einfach nicht so einen Müll. Die werden halt ausgespült und werden wiederverwertet. Und ich versuche einfach alles in großen Gebinden zu holen. Also wir versuchen alles in großen Eimern, die man wiederverwerten kann und so, dass wir wirklich am Ende des Tages mit einem Müllsack rausgehen und nicht mit 80. Wir versuchen eigentlich alles irgendwie ins Eis zu mischen, was uns so einfällt und was wir machen können. Wir haben jetzt von neben uns haben wir einen großen türkischen Supermarkt und da haben wir jetzt die Heidelbeeren bekommen. Wenn er irgendwas hat, was er jetzt quasi loswerden möchte, weil das nur noch ein paar Tage gut ist, seien es irgendwelche Kräuter, die schon ein bisschen schlaffer sind oder so, dann verarbeiten wir direkt mit ins Eis und gucken einfach immer, was geht so, was mögen die Leute gern. Und wir experimentieren auch gerne. Also wir gucken vor allem mit Kräutern. Ich liebe Eis mit Kräutern. Und sei es dann irgendwie Limette, Koriander oder irgendwas mit Zitrone, Basilikum und Himbeer-Rosmarin, also ich gucke immer, was geht, wie wird das Wetter auch so ein bisschen, was mögen die Leute, und dementsprechend gucken wir, was wir so reintun können. Wir haben auch Kunden, die sich manchmal was wünschen, und da bin ich manchmal auch ganz dankbar drüber, also weil manchmal fehlt mir einfach die Kreativität, sich jetzt noch eine Sorte auszudenken, und dann haben die Kunden einfach immer unglaublich gute Ideen, und wenn ich die ganz interessant finde, dann versuchen wir es einfach mal. Nicht alles klappt, das kommt in die Vitrine, aber meistens.
Also das Rezept hast einfach du so im Kopf und passt es dann an, je nachdem, welche Zutaten du hast und was du einfach gerade mal ausprobieren möchtest?
Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie Backen. Irgendwann hat man so ein Gefühl dafür. Also dann hat man ein Gefühl für die Mengen, und wenn man das Produkt kennt, das man zusätzlich verarbeiten möchte, muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, hat das eine eigene Süßkraft oder ist das, macht das alles sämiger oder ist da ein großer Wasseranteil drin? Also man muss halt auch so ein bisschen überlegen, was macht das mit der Konsistenz des Eises? Aber dann ist es eigentlich alles zusammenmischen, pürieren in die Maschine und dann hoffen, dass es lecker wird, was daraus kommt. So ein leichtes Gespür dafür braucht man natürlich für die Zutaten. Aber da ich das schon so lange mache, ist es manchmal auch eine kleine Herausforderung. Das mache ich ganz gern.
Ich glaube, die dunkle Eiswaffel, die hat ja auf jeden Fall so Faszination und habe ich jetzt schon öfter wie auf Instagram gesehen. Wie wichtig ist für dich dann so, sind die Social-Media-Kanäle tatsächlich und wie nutzt du die für euch?
Ja, ich habe sie am Anfang zu wenig genutzt, weil es mir persönlich schwerfällt. Deswegen habe ich eine ganz tolle, gute Freundin von mir, die ich auch angestellt habe, die da total gut drin ist. Und die übernimmt, oder hat jetzt übernommen seit einem fast halben Jahr, übernimmt sie Social-Media-Kanäle für mich. Macht das super. Und ich habe das auch unterschätzt, was man da für eine Reichweite gewinnen kann und was man damit auch für einen Kundenstamm ziehen kann. Weil die Leute sich natürlich immer mehr auf Podcasts und Instagram, TikTok, Facebook, diese ganzen Social-Media-Kanäle, immer mehr auch inspirieren lassen und überlegen und danach auch ihre Tagesplanung machen oder so. Ja, wir nutzen es jetzt viel, viel mehr und ich glaube auch in Zukunft weiterhin. Weil es einfach ein super günstiges Mittel ist, um einfach mehr Leute zu erreichen.
Also da hast du jetzt sozusagen dann eine Expertin dir mit ins Team geholt. Du sagtest vorhin auch einmal, dass auch so diese ganze Bürotätigkeit dir manchmal noch so ein bisschen schwerfällt und da so alles zu organisieren und zu planen. Gibt es auch Bereiche, in denen du dich jetzt auch noch mal so weiterbildest und schulen lässt nebenbei? Nutzt du irgendwelche Angebote für Gründer?
Im Moment leider noch zu wenig, weil ich dieses seit dem Laden so ein bisschen in so einem Tunnel stecke und es nicht so richtig schaffe, mich im Moment weiterzubilden. Aber ich freue mich, unter uns gesagt, schon sehr auf den Herbst und auf den Winter, wenn es so ein bisschen ruhiger wird und man mal wieder die Möglichkeit hat, neuen Input zu bekommen für sich selbst. Und dann werde ich es auf jeden Fall nochmal im Bereich so Büro und wie organisiert man sich in Teilen besser oder was kann man auch optimieren. Ich glaube, da gibt es ganz viel, was man einfach viel schneller hinkriegen würde, hätte man da irgendwelche Vorlagen oder so. Und auf jeden Fall im Bereich der Eiserstellung möchte ich mich auch nochmal weiterbilden. Und das schiebe ich alles auf Herbst und Winter und schaue dann mal, was für Angebote gibt. Aber eigentlich gibt es ja relativ viel. Also man muss sich da einfach mal mit auseinandersetzen. Ich versuche eigentlich alles zu nutzen, dann was geht.
Wenn du jetzt nochmal so rückblickend deine Gründung betrachtest, gab es so eine Hürde, die du da meistern musstest? Und wenn ja, wie hast du die genommen?
Ich glaube, das war jetzt mit der Entscheidung des Ladens. Also das war Ende 2019. Ich wollte 2019 schon einen Laden haben. Ich habe keinen gefunden, habe auch nicht richtig gesucht, nur halb und war so gefühlt das ganze Jahr überfordert. So mit den Aufträgen, die reinkamen, die abzuarbeiten und habe es nicht geschafft, so richtig die Weiterentwicklung von Milkmaid im Auge zu behalten und habe halt am Ende des Jahres gemerkt, so jetzt stehe ich quasi an der Kreuzung, muss ich entscheiden, entweder ich gehe in die eine Richtung und jetzt muss ein Kredit aufgenommen werden, ich muss jetzt wachsen und schaff's nicht mehr alleine, sondern ich brauche jetzt finanziell und personell einfach von außen Unterstützung. Und wir wagen einen großen Schritt und gucken, wo es hingeht, aber es muss einfach weitergehen. Wir müssen mehr Umsatz machen, ich muss natürlich auch mehr Ausgaben tätigen, aber es muss in eine Richtung gehen. Oder ich sage an dieser Stelle, es war schön, ich habe es gern gemacht, ich habe meine Erfahrung mitgenommen, ich löse das jetzt hier auf, ich verkaufe meine Geräte und gehe wieder ins Angestellten-Dasein. Das war so ein bisschen Ende des Jahres, wo ich dachte, so jetzt muss aber jetzt hier mal irgendwie sich entschieden werden. Und da habe ich lange gebraucht, aber ich glaube, insgeheim habe ich die ganze Zeit gewusst, okay, ich muss es wagen, jetzt mal weiterzugehen. Und dann kam der Laden durch Zufall und habe ich gesagt, das ist ein Zeichen und jetzt muss alles schnell gehen. Und dann haben wir halt den Kredit beantragt und die Bauarbeiten da durchgeführt. Das war, glaube ich, so das Entscheidendste eigentlich, seit es Milkmaid gibt.
Und wenn du jetzt nochmal so einmal die komplette Zeit auch zurückdrehen könntest, gäbe es da irgendwas, was du anders machen würdest heute?
Ja, ich glaube, ich würde nicht mehr so schnell. Ich bin immer sehr spontan mit meinen Entscheidungen und auch immer relativ schnell von irgendwas überzeugt und bin immer bei allem sofort dabei. Ich glaube, in Zukunft muss ich auch lernen oder würde es auch, nicht jede Entscheidung direkt umzusetzen oder auch nicht jede Idee, die kommt, anzunehmen. Also ich glaube, ich hätte mir einfach ein Jahr mehr Zeit lassen müssen mit der Gründung, hätte mich besser informieren müssen, mich ein bisschen besser aufstellen und nicht so reinstolpern. Also das kann ich allen in die Hand geben, nochmal kurz nach links und rechts zu schauen und so ein bisschen zu gucken, kann ich damit auch untergehen. Also ich hatte super viel Glück einfach die ganze Zeit, aber es hätte auch anders ausgehen können und dann hätte ich halt schneller gesessen mit nicht viel Schulden, aber mit Schulden und irgendwie keinem schönen Gefühl. So, also ich glaube, ich würde mir in Zukunft ein bisschen mehr Zeit geben bei allem.
Was wäre so der Tipp von dir, den du jetzt anderen Gründern mitgeben könntest, für die die Gründung jetzt schon so in Sicht ist?
Als erstes glaube ich, sich auf jeden Fall in dem Bereich mal umzuschauen, egal in welchem das Bereich das jetzt ist. Gibt es da schon viel Ideen? Sich immer so ein bisschen zu überlegen, was, das ist so ein doofer Tipp, aber was kann ich machen, was andere vielleicht nicht auch tun? Also wir hatten das jetzt mit der schwarzen Waffel, was total banal ist, aber was irgendwie funktioniert. Und sich selber ein wenig darauf vorzubereiten, was heißt das für mich? Also was heißt das auch privat für mich? Vor allem, wenn man sich alleine selbstständig macht, ist das Privatleben, das leidet schon sehr extrem. Und ich glaube, da muss man sich das fragen, möchte man das und hält man das auch durch? Und nach ein paar Jahren, wenn es erfolgreich ist, wird es auch besser. Aber die Jahre waren wirklich sehr hart. Und ich glaube, da muss man, das habe ich am Anfang unterschätzt. Ich glaube, da hätte ich mir ein bisschen besser klar werden müssen drüber, was heißt das für mich? Auch in meinem Alter irgendwann natürlich. Mhm. So, das sind so die Tipps. Kurz einmal durchatmen, einmal eine Etage höher gehen und überlegen, privat, beruflich, in Zukunft, was wird das werden?
Du bist ja Hamburgerin. War für dich irgendwie schon immer klar, dass wenn du gründest, dann das auch in Hamburg tust? Oder hast du auch zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, dass vielleicht ein anderer Standort sich besser eignen würde?
Also ich glaube, für Eis hätte sich vielleicht Süddeutschland besser geeignet, tatsächlich vom Wetter. Aber für mich war klar, wenn, dann in Hamburg, also auf der einen Seite, weil ich finde, wir noch nicht ganz so ein Riesenangebot haben wie jetzt zum Beispiel Berlin. Da gibt es viele tolle Eisläden. Aber ich habe das Gefühl, Hamburg ist noch ein kleines Stück zurück und dadurch noch ein bisschen neugieriger. Also wir können ein bisschen kreativer werden oder ein bisschen mehr auffallen. Und vor allem auch Hamburg, weil ich, wie gesagt, Hamburgerin bin und meine Familie, meine Freunde hier habe. Und das ist für mich der größte Rückhalt. Und ich glaube, ohne die hätte ich das auch in einer anderen Stadt auch mit jedem Tag Sonnenschein nicht geschafft. Also definitiv nicht. Und deswegen war mir das ganz wichtig, dass es Hamburg ist.
Nutzt du auch regionale Produkte für dein Eis?
Ja. Wir haben die Milch, die Sahne, den Frischkäse, den Zucker. Also wir versuchen eigentlich alles regional zu bekommen. Wir haben die Kräuter aus dem Garten meiner Mutter oft. Wir versuchen alles irgendwie lokal zu holen oder zumindest regional.
Ja, das klingt echt super und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns bestimmt bald auch in deinem Laden in der Eppendorfer Landstraße mal wiedersehen werden auf ein Eis. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Das war sehr informativ und sehr interessant und man merkt, dass du da einfach mit ganz viel Leidenschaft für die Sache, für das Eis dabei bist, dass du auch bereit warst, einfach für deine Gründung zu kämpfen und da weiter nach vorne zu gehen, trotz der stressigen Zeiten. Und das motiviert sehr an, denke ich, auch für unsere Zuhörer da auch in ihre Gründung durchzustarten. Ganz lieben Dank.
Ja, schön. Ich danke euch und hoffe, es hilft dem einen oder anderen.